Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Für Bundespräsident Wolf haben Zuwanderer Deutschland vielfältiger und offener gemacht. Das betonte er heute in seiner Rede vor dem türkischen Parlament. Dabei nahm Wolf aber auch die Migranten in die Pflicht. Er forderte sie auf, sich aktiv in die deutsche Gesellschaft einzubringen und deren zentrale Werte zu respektieren. Wolf wandte sich außerdem an die Türkei und mahnte, Christen müssten ihren Glauben öffentlich leben dürfen. Das Christentum gehöre zweifelsfrei zur Türkei.
Großer Bahnhof in Ankara. Staatspräsident Abdullah Gül und seine Ehefrau empfingen das Ehepaar Wolf mit militärischen Ehren. Für die beteiligten Soldaten war es eine Premiere. Noch nie ist eine türkische First Lady mit islamischem Kopftuch an ihnen vorbeigeschritten. Und wenig später noch eine Premiere. Erstmals sprach ein deutsches Staatsoberhaupt vor dem türkischen Parlament. In seiner 22-minütigen Rede mahnte Wolf Religionsfreiheit in der Türkei an.
Die Muslime in Deutschland können ihren Glauben in würdigem Rahmen praktizieren. Die zunehmende Zahl auch neuer Moscheen ist dafür ein deutliches Symbol. Gleichzeitig erwarten wir, dass Christen in islamischen Ländern das gleiche Recht haben.
Zur deutschen Integrationsdebatte sagte der Bundespräsident, niemand müsse seine kulturelle Identität aufgeben oder seine Herkunft verleugnen, aber jeder Regeln und Gesetze beachten.
Dazu gehört in Deutschland die Verfassung, die Werte, die in ihr festgeschrieben sind, zuallererst die Menschenwürde, die freie Meinungsäußerung, die Gleichberechtigung von Mann und Frau und der religiös und weltanschaulich neutrale Staat.
Zuvor hatte auch der türkische Staatspräsident betont, dass unterschiedliche Identitäten respektiert werden müssten. An Deutschland appellierte Gül, die sprachliche Integration von Migranten zu fördern. Wer in Deutschland lebt, sollte die deutsche Sprache beherrschen. Damit hilft man sich selbst und seiner Familie. In den nächsten Tagen wird Bundespräsident Wolf noch Gespräche mit christlichen Minderheiten führen, Wirtschaftsvertreter treffen und den Grundstein für eine deutsch-türkische Universität legen.
Der deutsche Bundespräsident ist mit offenen Armen empfangen worden. Dass er den Islam als einen Teil Deutschlands betrachtet, hört man hier gerne. Seine Kritik an der Benachteiligung der Christen in der Türkei nimmt man deshalb ernst. Christian Wolf gilt hier als ein ehrlicher Brückenbauer.
Die Türkei hat sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Die Regierung Erdogan hat eine Reihe von politischen Reformen auf den Weg gebracht, die das Land an die EU heranführen sollen. Außerdem wächst die Wirtschaft kräftig. Zugleich hält sich aber noch viel von der traditionellen Lebensweise.
Wirtschaftlicher Mittelpunkt der Türkei ist Istanbul, obwohl die Stadt geografisch am westlichen Rand liegt. Rund 15 Millionen Menschen, etwa jeder fünfte Einwohner des Landes, lebt hier. Die Stadt ist auch kulturelles Zentrum und internationaler Finanzplatz. Obwohl mittlerweile in der ganzen Türkei fast ausschließlich Muslime leben, hat der ökumenische Patriarch der christlichen Orthodoxie hier noch heute seinen traditionellen Sitz. Im Gegensatz zu dieser modernen Metropole sind die weiten ländlichen Gebiete im Osten der Türkei noch wenig entwickelt. Hier halten sich alte Traditionen und Gebräuche, die oft im Gegensatz zu europäischen Wertvorstellungen stehen. Die türkische Bevölkerung ist durchschnittlich 28 Jahre jung und wächst jährlich um 1,3%. Wegen mangelnder Arbeitsmöglichkeiten im Osten ziehen jährlich Hunderttausende junge Menschen in die Ballungszentren der Westtürkei. Dort finden sie Arbeit, besonders in der Tourismusindustrie. Die Strände zwischen Izmir und Antalya zählen mittlerweile zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. Seit 2002 regiert die gemäßigt islamische AKP mit deutlicher Mehrheit. Sie hat das bisher politisch einflussreiche Militär zurückgedrängt. Religiöse Symbole wie das Kopftuch wurden früher strikt aus dem öffentlichen Leben verbannt. Mittlerweile hat sich jedoch neben der westlich geprägten auch eine islamische Mittelschicht etabliert. Der Konflikt zwischen konservativen islamischen Wertvorstellungen und modernen säkularen Lebensweisen ist in der Türkei allgegenwärtig.
Mehr zur Rede des Bundespräsidenten in Ankara und Hintergrundinformationen zu Wolfs Türkei-Besuch finden Sie unter tagesschau.de. Russland macht einen Schritt auf die NATO zu. Wenn sich das Bündnis nächsten Monat zum Gipfel in Lissabon trifft, wird auch Präsident Medvedev teilnehmen. Das kündigte er heute nach seinen Gesprächen mit Kanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Sarkozy in Deauville an. Ob sich die Russen auch am geplanten Raketenabwehrsystem der NATO beteiligen, blieb allerdings offen.
An tristen Tagen wie diesem muss man etwas Heiterkeit verbreiten, mochte die Kanzlerin gedacht haben. Das passte zur freundlichen Atmosphäre dieses Dreiergipfels. Deutschland, Frankreich und Russland demonstrierten den Willen zur Zusammenarbeit, auch auf dem sensiblen Feld der Sicherheitspolitik. Dass Präsident Medvedev jetzt doch persönlich zum nächsten NATO-Russland-Rat reisen wird, ist die Erfolgsmeldung aus Deauville. Zurückhaltung aber gegenüber dem geplanten Raketenabwehrsystem der NATO, mit dem sich die Allianz vor möglichen Atomangriffen extremistischer Staaten schützen will. Die Einladung mitzumachen will Medvedev immerhin prüfen. Die NATO muss sagen, wie sie sich eine russische Beteiligung an diesem System vorstellt. Erst danach können wir unsere Antwort geben. Die Kanzlerin zeigte Verständnis.
Ich freue mich nur, dass eine grundsätzliche Bereitschaft besteht, über diese Themen zu reden und auch die Beziehung zur NATO auf eine rationale Grundlage zu stellen.
Weniger gesprächsbereit zeigte sich Frankreichs Präsident, als es um die Frage der nuklearen Abrüstung ging. Frankreich will nicht auf seine atomare Abschreckung verzichten. Es bleibt also noch manches zu bereden, aber das Trio will sich ja weiterhin treffen. Das Tauwetter zwischen Russland und dem Westen zu befördern, ist mit diesem Gipfel schon einmal gelungen. Jetzt muss die NATO beweisen, wie ernst ihr Angebot an Russland wirklich ist. Denn bei weitem nicht alle im Bündnis können sich ein gemeinsames Verteidigungssystem mit dem früheren Feind wirklich vorstellen.
Frankreich droht im Streit über die massenhafte Ausweisung von Roma nun doch kein EU-Verfahren. Die Europäische Kommission verzichtet darauf, nachdem Paris sich bereit erklärt hat, das Einwanderungsgesetz zu ändern. In den vergangenen Monaten hatten die französischen Behörden mehr als 8000 Roma aus Bulgarien und Rumänien zur Rückreise gedrängt. Die EU sah dadurch die Freizügigkeit der Bürger in Europa verletzt. In Frankreich gehen die Proteste gegen die geplante Heraufsetzung des Rentenalters weiter. Wegen Streiks in allen Raffinerien geht vielen Tankstellen der Sprit aus. Etwa ein Drittel der Flüge fiel aus, viele Nahverkehrsmittel fahren nicht. Landesweit beteiligten sich an den Protesten nach Gewerkschaftsangaben 3,5 Millionen Menschen. Die Regierung spricht dagegen von weniger als einer Million.
Es sind so viele Jugendliche wie noch nie, die gegen die Rentenreform demonstrieren. 379 Gymnasien werden in ganz Frankreich bestreikt. Dementsprechend zahlreich beteiligen sich die Schüler an den Protesten. Wenn die Alten länger arbeiten, bekommen die Jungen erst recht keine Stelle. Jedes Jahr nimmt uns die Rentenreform 1 Million Jobs weg. Während wieder Hunderttausende auf den Straßen waren, sind die Folgen des Streiks immer stärker zu spüren. Alle Raffinerien des Landes stehen weiter still. 4.000 von insgesamt 12.500 Tankstellen, also fast ein Drittel, warten auf Nachschub. Eine Situation, die der Präsident nicht länger hinnehmen will. Jeder darf in unserer Demokratie frei seine Meinung äußern, aber er darf nicht andere Menschen einschränken oder ihnen Gewalt antun. Damit meint Nicolas Sarkozy die Jugendlichen, die sich Straßenschlachten mit der Polizei liefern. Es handelt sich zum großen Teil um Bewohner der Vorstädte, die die Rentenproteste auch als Vorwand für Krawall benutzen.
Im Élysée-Palast findet zurzeit eine Krisensitzung statt. Nicolas Sarkozy will um jeden Preis vermeiden, dass die Proteste gegen die Rentenreform das Land weiter lähmen. Und er muss verhindern, dass sich die Gewalt in den Vorstädten weiter ausbreitet und zu einem Flächenbrand wird, so wie vor 5 Jahren.
Die Rente mit 67 in Deutschland hat CSU-Chef Seehofer in Frage gestellt. Er sagte in München, wenn die Wirtschaft nicht endlich den über 50-Jährigen bessere Beschäftigungschancen biete, mache die Verlängerung der Lebensarbeitszeit keinen Sinn. Die Reform liefe dann auf eine Rentenkürzung hinaus. In diesem Fall werde er den bisherigen Konsens aufkündigen. Das Bundeskriminalamt hat sich auf seiner Herbsttagung mit den verschiedenen Formen von Gewalt befasst. Von Raub und Körperverletzung über politischen Extremismus bis hin zu Terroranschlägen. Obwohl Gewaltdelikte in der Polizeistatistik weniger als 5% der registrierten Straftaten ausmachen, haben sie oft ein besonders starkes Echo in der Öffentlichkeit, wie etwa Überfälle in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Eine Szene von Gewalt, die Schlagzeilen machte. Ein Passant wird in einer Münchner U-Bahn-Station brutal zusammengeschlagen. Das war vor knapp 3 Jahren. Viele Menschen waren aufgewühlt und schockiert. Gewalt schien plötzlich überall möglich zu sein, an allen Orten. Und sie könnte jeden treffen. Ein Grund für das BKA, das Thema bei der diesjährigen Herbsttagung aufzugreifen.
Gewaltkriminalität fordert wie kaum eine andere Deliktsgruppe zur Reflexion über die sozial-moralischen Grundlagen unserer Gesellschaft auf. Auch deshalb lässt sich das mediale Aufmerksamkeitspotenzial erklären, das der Berichterstattung über Gewalttaten und Gewalttätern zukommt.
Auch diese Form von Gewalt sorgt bei den 500 Experten und Ermittlern in Wiesbaden für Diskussionsstoff. Hooligans, die in Stadien randalieren, sich zu Gewaltaktionen gezielt verabreden. Das Fußballspiel selbst ist da oft nur ein Nebenschauplatz, ein Phänomen, das sich verstärkt.
Was wir erleben, ist ein Verlagerungsprozess in die dritte und vierte Liga, auch ein Reisetourismus in Anführungsstrichen von gewalttätigen Fans. Auch dort gibt es oft so etwas wie die Sehnsucht nach Erlebnis.
Auch bei Demonstrationen sei das zu beobachten, so der Innenminister. Neuerdings gäbe es immer mehr gut situierte Bürger, die dort gewalttätig würden, wie bei den Protesten gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21.
Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger hat davor gewarnt, Menschen öffentlich anzuprangern. Damit könne der Rechtsstaat in eine Schieflage geraten, sagte sie der Passauer Neuen Presse. Es dürfe keine Vorverurteilungen geben, bevor die Justiz ermittle. Die Ministerin reagierte damit unter anderem auf eine Fernsehsendung, in der mutmaßliche Pädophile aufgespürt werden sollen. In der russischen Teilrepublik Tschetschenien hat es einen neuen Angriff islamistischer Rebellen gegeben. Schwer bewaffnet drangen sie in der Hauptstadt Grozny in das Parlamentsgebäude ein. Spezialkräfte der Polizei stoppten die Aufständischen nach einem kurzen Feuergefecht. Dabei gab es mindestens 6 Tote und 17 Verletzte. Alle Abgeordneten in dem Gebäude konnten in Sicherheit gebracht werden. In Tschetschenien kämpfen Islamisten für einen Gottesstaat. Zum ersten Mal ist in der vergangenen Nacht ein deutscher ICE durch den Eurotunnel unter dem Ärmelkanal gefahren. Mit der Probefahrt sollte geklärt werden, ob der Zug die Sicherheitsvorschriften für die Strecke erfüllt. Die Deutsche Bahn will von 2013 an durchgehende Verbindungen nach London anbieten.
Eine behutsame Premiere am frühen Morgen. Der erste ICE auf einem britischen Bahnhof, London St. Pancras, vielleicht schon bald Endbahnhof einer neuen Direktverbindung. Ice Train wird der Zug in England genannt, doch kaum jemand kennt ihn. Bundesverkehrsminister Ramsauer und Bahnchef Grube präsentieren die deutsche Technik. Die anvisierte Verbindung, sie ist ein Leckerbissen im Fernverkehr.
Unsere Marktanalysen haben ergeben, dass wir jährlich 1,1 Millionen Passagiere aus dem Bereich Frankfurt, Köln nach London transportieren können. Und das ist ein so großes Marktvolumen, das wollen und können wir nicht einfach links liegen lassen.
Von Frankfurt am Main soll die Direktverbindung gehen, über Köln und Brüssel bis in die britische Hauptstadt, nach 5 Stunden Fahrzeit in der Londoner City. Der Sicherheitstest für die Tunneldurchfahrt fand bereits am Wochenende statt, eine simulierte Evakuierung von knapp 300 Reisenden. Die Prüfer waren zufrieden. Frankreich allerdings sagt, der ICE entspreche nicht den Sicherheitsbestimmungen für den Eurotunnel. Eine Position, die laut Ramsauer fragwürdig ist.
Die Einwendungen von französischer Seite verwundern mich ehrlich gesagt etwas. Ich werde morgen Nachmittag in Paris sein und mit dem dortigen Verkehrsministerkollegen diese Fragen besprechen.
Wenn für die Bahn alles gut geht, heißt es in 3 Jahren Endstation London.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 20. Oktober.
Tiefer Luftdruck und polare Kaltluft sorgen morgen für nasskaltes Schauerwetter. Im Bergland verwandelt sich der Regen zunehmend in Schnee. Ab Donnerstag wird es von Südwesten dank Hochdruckeinfluss wieder freundlicher und ab Freitag auch etwas milder. Im Süden gibt's heute Nacht Regen, sonst hier und da Schauer, oberhalb von etwa 700 Metern teilweise auch Schnee. Am Tag dichte Wolken, aber auch Lücken, dazu einige Schauer. An den Nordwestseiten der Gebirge kann es auch längere Zeit regnen oder schneien, am Abend zum Teil bis in tiefere Lagen. Auch vereinzelte Graupelschauer oder kurze Gewitter sind dabei. Mäßiger bis frischer Westwind im Norden mit stürmischen Böen, an der See und auf den Bergen auch Sturmböen. In Nordfriesland heute Nacht 7, in den Mittelgebirgen teilweise nur 2 bis 3 Grad. Morgen 5 bis 9 im Rhein-Main-Gebiet und an der Ostsee bis 10 Grad. Auch am Donnerstag im Norden stürmisch, in der Nordosthälfte gebietsweise Regenschauer, im Bergland zum Teil Schnee. Richtung Südwesten recht freundlich. Freitag und Samstag wird es dann auch noch etwas milder.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Tom Buro. Darin Aufruf zur Toleranz, der Bundespräsident wirbt für Religionsfreiheit in der Türkei, sowie Konservative auf dem Vormarsch, die Tea Party-Bewegung im US-Wahlkampf.